Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in München-Hallaching. Begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Der Mai gilt als klassischer Marienmonat. Grundlage aller Marienverehrung ist die jungfräuliche Gottesmutterschaft Marias und ihr gläubiges Vertrauen im Gehorsam auf den Anruf Gottes. Dadurch wurde Maria zur Mutter aller Glaubenden und zum Urbild der Kirche. Dieser Gedanke ist schon in den Gemeinden des zweiten Jahrhunderts auszumachen. Und als Mutter der Kirche bitten wir sie daher um ihre Fürsprache, damit auch in der katholischen Kirche eine geistliche Wende eintreten möge. Weg von Gleichgültigkeit und Glaubensverdunstung hin zu überzeugtem und gelebtem Glauben. Darauf macht uns heute Spiritual Winfried Abel aus dem Stift Heiligenkreuz aufmerksam. Hören Sie gleich seinen Vortrag vom Kongress Freude am Glauben 2018.
Liebe Schwestern und Brüder, ich habe in meiner Wohnung ein Bild hängen, das ich einmal aus einer Zeitung ausgeschnitten habe, von Tiepolo, Giovanni Battista Tiepolo, der ja auch die Residenz in Würzburg ausgemalt hat. Er hat dargestellt die Verkündigung des Engels an Maria. Üblicherweise kennt man das so: Maria kniet an einem Betschemel, hat vor sich ein Buch, wahrscheinlich die Verheißungen des Alten Testamentes, in denen sie zu Hause war. Der Engel kommt zu ihr und bringt ihr die Botschaft. Aber bei Tiepolo ist das so dargestellt: Maria kniet nicht, sondern steht. Der Engel aber macht eine tiefe Prostratio, das heißt eine Verneigung mit der Stirn bis auf den Boden, und betet an den ersten Tabernakel auf dieser Welt. Wunderbar. Im ersten Kapitel beim Evangelisten Lukas sind zwei Berufungsgeschichten zu finden. Die eine, die mehr an Johannes, den Täufer, gerichtet ist. Die zweite mehr an Maria. Und diese Berufungsgeschichten wollen uns doch sagen, jeder Mensch ist eine Berufung. Jeder Mensch ist durch sein Dasein eine Berufung. Gott hat uns von Ewigkeit zu Ewigkeit gewollt, geliebt, berufen. Und jeder Mensch hat eine Berufung. Und wenn wir fragen wollen, was war die Berufung von Maria? Ganz schlicht, die Mutterschaft. Mutterschaft als Berufung. Heute fast etwas Fremdes, nicht mehr zu Vermittelndes. Heute spricht man ja nicht mehr von Berufung, sondern von Beruf. Da geht es um Geld und um Karriere. Mutterschaft scheint da ein Hindernis zu sein. Es geht darum, dass man heute Karriere macht, dass man nach dem ursprünglichen Sinn des Wortes Karriere eine Laufbahn, möglichst einen beruflichen und gesellschaftlichen Aufstieg macht. Mutterschaft als Karriere? Karriere heißt ja Laufbahn. Irgendetwas durchschreiten, zu etwas hingelangen. Und wenn wir einmal Karrieren betrachten, dann können wir zum Beispiel erkennen, im Alten Testament wird berichtet von David, der ein Hirte war, der seine Karriere als Hirte des Volkes beendet hat. Von Petrus, der ein Fischer war, der seine Karriere als Menschenfischer beendet hat. Oder von Bruder Klaus, im 15. Jahrhundert der Vater der Familie war und seine Karriere als Vater des Vaterlandes beendet hat. Und Maria, die berufen war zur Mutterschaft, die ihre Karriere beendet hat als Mutter der Kirche. Da musste sie hineinwachsen. Das war eine ganz besondere Berufung. Man muss wirklich abstrahieren von dem, was wir an Fehldeutungen von Mutterschaft in Erinnerung haben. Denken wir an Mutterschaft als Ideologie im Dritten Reich und ähnliche Dinge, die natürlich eine Perversion dessen war, was Maria in ihrer wunderbaren Berufung verwirklicht hat. Das Wort Mutter hat eine solche Tiefgründigkeit. Die Franzosen sagen, es ist nicht ohne Grund gleichlautend dieses Wort La Mer, die Mutter, mit La Mer, dem Meer, dem unergründlichen Meer. Oder wenn Hiob zum Beispiel sagt, nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt kehre ich dahin zurück, dann spricht er vom tiefen Sinn der Mutterschaft, die aus der Erde herauskommt. Und deswegen gibt es auch dieses wunderbare Wort von der Humilitas, von dieser Bereitschaft des Erdbodens, des Humus aufzunehmen, zu empfangen und fruchtbar zu werden. Das alles hat mit Mutterschaft zu tun. Wer also Mutterschaft begreifen will, der muss zwei Prämissen beachten. Einmal, dass es jemanden gibt, der uns ruft, der will, dass ich bin, dessen Autorität eindeutig ist, nämlich der, der uns geschaffen hat, Gott. Und das Zweite, dass ich das Faktum anerkenne, dass die Selbstverwirklichung des Menschen nur darin gefunden wird, dass der Mensch sich hingibt an ihn und die Menschheit. Das Aufgehen und das Fruchtbringen durch die Generationen. Selig werden mich preisen alle Geschlechter. Das ist die Fruchtbarkeit der Gottesmutter. Ich habe einmal ein Buch gelesen, das mich tief beeindruckt hat, von Gertrud von Lefort, die in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, in der Zeit, als der Mutterkult des Nazitums aufkam, ein wunderbares Buch geschrieben hat unter dem Titel Die ewige Frau. Eine wunderbare philosophisch-theologische Betrachtung über das Frausein und Muttersein. Und da stellt sie die Frage, sind Frauen weniger begabt als Männer? Wenn wir die Kulturgeschichte unserer Völker betrachten, müssen wir sagen, die großen Kulturschaffenden waren doch nur Männer. Von Leonardo da Vinci, von Mozart und Beethoven wissen wir viel. Was wissen wir von Frauen, die kulturschaffend waren? Gertrud von Lefort stellt die Frage, sind Frauen weniger begabt als Männer? Und kommt zu einer wunderbaren Antwort. Sie sagt, keineswegs. Nur der Mann hat die Aufgabe, seine Begabungen zu aktualisieren. Die Frau hat die Aufgabe, ihre Begabungen hineinzugeben in die Generation. Das ist wunderbar gesagt. Durch Hingabe, sie verzichtet darauf, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, damit die Fruchtbarkeit durch die Generationen weitergehen kann. Man könnte wirklich einmal eine Betrachtung anstellen darüber, welche menschlichen, intellektuellen Begabungen Maria, das Mädchen von Nazareth, hatte. Da würde man sagen, angesichts dieser Dinge, die da in ihr schlummerten, man hätte doch sie, weiß Gott, zu einer Professorin machen können. Sie hätte doch Karriere machen können, dies und jenes. Nichts. Mutterschaft. Hingabe. Totale Hingabe. Die Fruchtbarkeit erleben wir heute noch, sonst wären wir heute nicht hier. Man darf also sagen, die Selbstverwirklichung des Menschen geschieht in der Hingabe seiner selbst. Und deswegen ist die Liebesform des Mannseins die Vaterschaft und die Liebesform des Frauseins die Mutterschaft. Dazu ist jeder Mensch berufen, auch der Zölibatäre. Es gibt auch eine zölibatäre Vaterschaft und eine zölibatäre Mutterschaft. Mutter Teresa ist das beste Beispiel dafür. Und solche Väter wie Johannes Paul II. Waren wirklich Väter des Glaubens. Wir dürfen davon ausgehen, dass Maria um das gewusst hat, auch wenn sie daraus keine große Wissenschaft gemacht hat. Schon in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat ein katholischer Autor, es war Alfons Maria Ratgeber, gesagt, eines der schlimmsten Übel unserer Tage ist die erschreckende Scheu vor der Mutterschaft. Unsere Zeit ist mutterarm geworden. Und da ist mir etwas in Erinnerung. Vor wenigen Jahren schlug ich einmal unsere örtliche Fuldaer Zeitung auf. Da stand auf einer Seite, Ein Bericht von zwei russischen Männern, die in Sibirien mit dem Auto unterwegs waren und plötzlich ein Hindernis auf der Straße sahen. Da stand quer über die Straße eine große Elchkuh. Sie mussten das Auto anhalten, um das Tier nicht zu verletzen. Stiegen aus und schoben die Elchkuh beiseite, stiegen ein, ließen das Auto wieder an. Die Elchkuh stellte sich wieder quer vor das Auto. Wieder stiegen sie aus, schoben die Elchkuh beiseite und als sie wieder anfahren wollten, stand die Elchkuh wieder vor dem Auto. Sie merkten, das Tier hatte ein Problem. Und sie spürten, das Tier wollte ihnen etwas sagen. Sie folgten dem Tier und das führte sie und schaute immer wieder nach hinten, ob sie auch wirklich ihm folgten, führte sie in ein sumpfiges Gebiet. Dort hörten sie ein klägliches Blöken. Das Elchkälbchen, das Kleine von der Elchkuh, war in einen Sumpf hineingeraten und konnte sich nicht mehr befreien. Und die zwei Männer haben die Elchkuh mit viel Mühe aus dem Sumpf herausgehoben und wieder auf festen Boden gestellt. Und sie sagten, sie hätten sogar eine Träne im Auge der Elchkuh gesehen. Sie hat sich bedankt. Und auf derselben Seite der Fulda Zeitung stand, dass man in einem Mülleimer ein weggeworfenes Baby, ein frisch geborenes Baby gefunden hat. Da sieht man, dass die Tiere menschlicher sind als die Menschen. Mutterschaft ist etwas ganz, ganz Bedeutsames. Auch die Berufung zum Priestertum hat etwas mit Mutterschaft zu tun, denn dem Priestertum geht die Mutterschaft voraus. Das können wir bei Maria und bei Jesus so deutlich ablesen. Ohne Mutterschaft kein Priestertum. Mit dem Dekret vom 11. Februar 2018 hat Papst Franziskus angeordnet, dass künftig der Pfingstmontag als Gedenktag Mariens, der Mutter der Kirche, begangen wird. Kardinal Robert Sara sagt dazu, seit dem Pfingstereignis hat Maria nie aufgehört, sich mütterlich der durch die Zeit pilgernden Kirche anzunehmen. Die Verbindung zwischen der Lebenskraft der Kirche zu Pfingsten und der mütterlichen Sorge Mariens für die Kirche tritt dadurch offen zutage. Maria als Mutter, was ist denn ihre Aufgabe? Es wird gerade durch die vielen Marienerscheinungen seit dem Jahre 1830 in der Rue de Bac, später dann in Lourdes und Fatima bis hin Medjugorje und so weiter, ganz deutlich, dass Maria immer mütterlich diese Aufgabe vollzieht, was er euch sagt, das tut. Sie weist auf ihren Sohn hin. Und ich bin sicher, dass sie als Expertin des Heiligen Geistes, die einzige Expertin des Heiligen Geistes in der versammelten kleinen Pfingstgemeinde, den Jüngern Mut machte. Sie wusste, was das bedeutet, wenn Gott sagt, wenn Jesus sagt, geht hin, verkünde das Evangelium allen Völkern. Wie soll das geschehen? Keine Theologie studiert, kein Diplom, nichts, keine Ahnung, wie man managt, wie man eine Kirche aufbaut. Geht hin, verkünde das Evangelium allen Völkern. Wie soll das geschehen? Maria hatte diese Frage schon einmal gestellt. Die Antwort war der Heilige Geist. Sie war Expertin des Heiligen Geistes und deswegen konnte sie den Jüngern sagen, was er euch sagt, das tut. Das sagt sie heute auch noch. Aber sie mischt sich nicht ein in die dogmatischen und disziplinären Dinge der Kirche. Bitte fragen Sie Maria nicht Handkommunion oder Mundkommunion. Das ist nicht ihre Aufgabe. Sondern was er euch sagt, das tut. Und wir wissen ja, dass Jesus die eingesetzt hat, die dafür zuständig sind. Maria hatte kein kirchliches Amt. Aber ihre Berufung war größer als jedes kirchliche Amt, Mutter zu sein. Mutter sein bedeutet nicht Ursprung. Man hat das immer verwechselt. Man sagte, es kann keine Mutter Gottes geben. Das würde ja bedeuten, dass Maria vor Gott war. Das ist falsch. Der heilige Pfarrer von Ars bekam einmal von einer reliquiensüchtigen Frau ein Marienandachtsbildchen vorgehalten, das er mit seinem Autogramm unterzeichnen sollte. Und da stand unter dem Marienbild, Maria, Quelle aller Gnaden, bitte für uns. Und der Pfarrer von Ars, der kein großer diplomierter Theologe war, der aber voller Weisheit war, nahm seinen Federhalter, strich die Quelle durch und schrieb hin Kanal. Das ist Mutterschaft. Mutterschaft heißt Kanal sein für Gott, durchlässig sein, empfangsbereit sein und dann eben das unverfälscht durchzugeben, was man empfängt. Das ist ja die Aufgabe der Kirche. Das ist unsere Aufgabe als Verkünder. Wir verkünden nicht unsere Meinung, sondern die Wahrheit, die uns anvertraut ist. Ich pflege immer zu sagen, wir Priester haben etwas zu verkünden, was wir nicht begreifen, und etwas zu tun, was wir nicht können. Dazu sind wir da, es durchzulassen. Er gibt es uns ja. Alles ist Gnade und wir dürfen es nicht durch unsere Meinung verfälschen oder einengen. Sonst wird eben die Botschaft Gottes, die Wahrheit, zu einem dürftigen Rinnsal und will doch ein gewaltiger Strom sein, der die Menschen erreicht. Und so verstehen wir den dreifachen Dienst der Mutterschaft, nämlich empfangen, bewahren, gebären, so wie es in der Heiligen Schrift ja berichtet wird. In der Einheitsübersetzung, in der früheren Einheitsübersetzung heißt es im ersten Kapitel bei Lukas: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Die neue Einheitsübersetzung übersetzt das so: Du hast Gnade gefunden bei Gott, du wirst schwanger werden. Das ist physiologisch durchaus richtig, aber theologisch sehr, sehr fragwürdig. Empfangen ist mehr als schwanger werden. Das ist doch wohl wahr. Es ist genauso wie, wenn Sie zur Kommunion gehen und Christus empfangen. Stellen Sie sich einmal Folgendes vor. Am Ende einer heiligen Messe, nach der Kommunionausteilung, steht plötzlich Jesus in leiblicher Gestalt vor der Gemeinde und fragt, wer hat mich empfangen? Und alle melden sich und sagen, wir sind alle zur Kommunion gegangen. Jesus fragt, wer hat mich empfangen? Es ist genauso wie bei dieser Frau, die ihn berührte und geheilt wurde. Wer hat mich berührt? Alle haben dich doch umdrängt. Wer hat mich berührt? Das Empfangen ist mehr. Das ist eine Spiritualität. Und ist genau das Gegenstück zu dem, wodurch die Urkatastrophe in der Welt sich ereignet hat, nämlich das Ergreifen wollen, das selber sein wollen wie Gott. Das ist ja die Ursünde gewesen. Und wir sollen ja heilig sein, wie Gott heilig ist, aber nicht aus Anmaßung, sondern aus Gnade. Und deswegen ist dieses Wort empfangen ein so wichtiges Wort. Du wirst empfangen. Da steckt eine ganz große theologische Tiefe drin. Man findet diese Gedanken sehr schön erklärt, erstens in der Enzyklika Redemptoris Mater von Johannes Paul II., wie auch in dem wunderbaren Buch von Max Thurion, Maria, dem Theologen von Thésée, der dann später konvertierte und eine wunderbare Exegese über diese Texte uns geschenkt hat. Maria ist die Empfangende. Das Empfängnisorgan ist nicht der Leib, sondern das Herz. Das hat Augustinus schon gesagt. Augustinus sagt, nachdem der Engel gesprochen hatte, empfing Maria voll des Glaubens, fide plena. Der Engel sagt, gratia plena. Maria ist fide plena, selig, die du geglaubt hast. So kann man empfangsbereit sein. Wenn man sich ganz dem Herrn hingibt, ihm sein Herz schenkt, wie auch das Wort credere, Glauben, von manchen abgeleitet wird, von dem cor dare, sein Herz verschenken. Darin wirst du empfängnisbereit werden. Und das gilt nicht nur für Frauen. Das ist auch die männliche Spiritualität, aber uns Menschen Männern fällt es oft so schwer, diese Empfängnisbereitschaft zu praktizieren. Deswegen müssen Männer das Beten lernen, was Frauen von Natur aus können. Wir erinnern uns an die Rede von Papst Benedikt XVI. Am 22. September 2011 vor dem Bundestag in Berlin. Er geht zurück auf diesen Bericht von Salomo, der sie erbittet vom Herrn ein hörendes Herz. Und kommt dann zu dem Schluss, es gibt also Dinge und Wahrheiten, die man nur empfangen kann, über die man nicht bestimmen kann. Es gibt auch Fakten, die die Politik betreffen, über die man nicht einfach abstimmen kann. Wahrheiten sind ewige Wahrheiten. Ich muss sagen, ich war zutiefst enttäuscht, als am 30. Juni im vergangenen Jahr über die Ehe für alle abgestimmt wurde im Bundestag. Ich kann Ihnen sagen, ich saß in Heiligenkreuz an meinem Schreibtisch, an meinem Computer und habe 1,5 Stunden lang jedem Bundestagsabgeordneten einer C-Partei eine persönliche Mail geschickt und habe ihn darauf hingewiesen, was der Papst vor dem Bundestag damals gesagt hat. Und damals haben sie diese Rede des Papstes als eine Sternstunde des Parlaments bezeichnet und haben ihm applaudiert. Und erinnern Sie sich noch, so habe ich geschrieben, was er gesagt hat: Es gibt ewig gültige Wahrheiten, über die auch mehrheitlich nicht befunden werden kann und darf. Eine der ersten Rückmeldungen kam von einem Abgeordneten einer C-Partei, der mir schrieb: Ich werde auf jeden Fall mit Ja stimmen, denn ich selber lebe in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft mit einem Mann. Sie sehen, wie gewaltig und wie wichtig es ist, dieses Thema Mutterschaft in einem tieferen Zusammenhang zu betrachten und es letztlich auch dahin zu stellen, wo wir Menschen erkennen, wir brauchen wieder dieses hörende Herz, um empfängnisbereit zu sein für die Wahrheit. Ich erinnere mich immer noch an dieses wunderbare Buch, das 1972 Hans-Urs von Balthasar geschrieben hat über die nachkonziliare Kirche und sie eine Männerkirche nennt und schreibt: Sie ist eine Kirche der permanenten Gespräche, Organisationen, Beiräte, Kongresse, Synoden, Kommissionen, Akademien, Parteien, Pressionsgruppen, Funktionen, Strukturen und Umstrukturierungen, soziologischer Experimente und Statistiken. Und weil in dieser mann-männlichen Welt nur immer neue Ideologien einander ablösen, wird alles polemisch, kritisch, bitter, humorlos und schließlich langweilig. Und die Menschen laufen in Massen aus einer solchen Kirche davon. Auch das ist Ausübung von Mutterschaft. Die Wahrheit nicht selbst konstruieren zu wollen, sondern sie durchzulassen. Ich war entsetzt, als ich jetzt las in unserer Kirchenzeitung, der Bonifatiusboten, über die Enzyklika Humanae Vitae, schrieb der Moraltheologe Schockenhoff von Freiburg, dass wir inzwischen mit dieser Erscheinung der Enzyklika uns verabschiedet haben vom Naturrecht und jetzt gilt die autonome Moral und das autonome Gewissen des Einzelnen. Da frage ich mich, was soll dieser Unsinn? Was ist ein autonomes Gewissen? Der Mensch kann doch nicht selber bestimmen über Gut und Böse. Wir geraten in eine gewaltige Sackgasse, die den Menschen selbst zerstört, wenn wir diesem Trend folgen. Wir erinnern uns noch an Worte wie Papst Johannes Paul zum Beispiel über die Frage des Priestertums der Frau gesagt hat: Die Kirche hat keinerlei Vollmacht, Frauen die Priesterweihe zu spenden. Ganz einfach deshalb, weil das Priestertum die Mutterschaft braucht. Ich möchte fast sagen, die Mutterschaft ist wichtiger als das Priestertum. Schauen Sie mal, es gibt ein zweifaches Fiat. Das Fiat, das die Welt erschaffen hat, Fiat Lux. Und es gibt ein entsprechendes Fiat, das der Geschöpflichkeit entspricht, Fiat Mihi, wie Maria es gesprochen hat. Und dieses Fiat Mihi ist das erste menschlich-priesterliche Wort, das auf dieser Welt gesprochen wurde. Mutterschaft ist eine Form von Priesterschaft, aber anders. Und bewirkt eigentlich erst, dass es Priester geben kann. Wenn Maria sich nicht dargeboten hätte, wäre Jesus nicht Mensch geworden. Ähnliches gilt natürlich auch für diese Frage, die jetzt in diesen Tagen in Deutschland ventiliert worden ist, die man den Kommunionstreit genannt hat. Da wird darüber diskutiert, ob man evangelische Ehepartner zur Kommunion gehen lassen soll. Die Frage muss doch eine ganz andere sein. Ich habe in 54 Jahren meines Priestertums nie erlebt, dass eine Ehe in die Krise geraten ist, weil ein evangelischer Partner nicht zur Kommunion gehen durfte. Habe ich nie erlebt. Aber was ich erlebt habe, war etwas ganz anderes. Dass 50%, und als ich das neulich mal erwähnte, im Priesterkreis sagte einer, 80% derer, die bei uns regelmäßig zur Kommunion gehen, gar nicht mehr wissen, was sie empfangen. Und deswegen ist es so wichtig, darüber wieder nachzudenken. Das sind doch die pastoralen Themen, die die Bischöfe beschäftigen müssen. Also empfangen ist eine ganz wichtige Spiritualität. Wir können nicht selber konstruieren, wir können nicht Kirche machen. Immer wieder höre ich vom Machen und Machen und Machen. Wir sind Kirche, wir machen Kirche. Die Priester sind jetzt gar nicht mehr so wichtig, jetzt müssen die Laien ran. Alles gut und schön, aber wenn wir nicht daran denken, dass die Kirche ein Organismus ist und keine Organisation, dann kommen wir auf eine völlig falsche Fährte. Und das Zweite ist das Bewahren. Maria bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Auch das hat ja Augustinus gesagt. Maria empfing zuerst in ihrem Herzen und dann in ihrem Leib. Das ist die Aufgabe der Kirche, das Empfangene unverfälscht zu bewahren, es zu vertiefen, Fleisch werden zu lassen. Wenn mir heute einer mit einem Argument zum Beispiel kommt, ja, wie kommt es dazu, dass die Kirche Maria so und so verehrt? Und ich habe mal einen evangelischen Freund gehabt, mit dem war ich wirklich eng befreundet. Der war Gefängnisdirektor in Kassel und er war ein aufrechter Protestant. Mit dem konnte man wirklich sich in diesen Fragen auseinandersetzen. Er sagt, ich kann mit Marienverehrung nichts anfangen. Da habe ich zu ihm gesagt, Sie sind doch ein Adliger, war ein Herr von Bülow. Sie sind doch ein adliger Mann. Schauen Sie, ich wünsche, dass Sie einmal in den Himmel kommen, natürlich, da wollen wir ja alle hin. Und dass wir uns da auch mal wiedersehen. Und eines kann ich Ihnen garantieren, da Sie ein aufrechter protestantischer Christ sind und für Sie Jesus die einzige Mitte ist der Verehrung, werden Sie natürlich, wenn Sie in der Himmelspforte ankommen und von Petrus empfangen werden, sofort sagen, ich möchte zu Jesus. Und zwar direkt. Links die Heiligen, rechts die Engel, lassen wir mal beiseite. Ich möchte direkt zu Jesus. Petrus nimmt sie an der Hand und führt sie tatsächlich direkt zu Jesus hin, durch Engel und Heilige hindurch. Und dann stehen sie vor dem Thron und wollen gerade Jesus die Hand geben. Dann dreht er sich um und sagt, darf ich Ihnen meine Mutter vorstellen? So was nennt man ein Argumentum ad hominem. Das ist keine hohe Theologie. Aber es entspricht unserem menschlichen Wesen und Christus war ja ganz Mensch und dass sein Menschsein hat er abgeleitet vom Gottsein. Und Gott ist die Liebe und er weiß, wie er auch Maria zu Ehren kommen lassen will. Also die Kirche erfindet keine neue Lehre und ich sage immer, die Kirche, da sie ein Organismus ist wie eine Person, sie hat durch die Jahrhunderte hindurch die Wahrheiten immer tiefer meditiert und ist dann schließlich zu diesen wunderbaren Erkenntnissen gekommen, die nicht eine neue Wahrheit darstellen, sondern eine vertiefte Erkenntnis der uralten Wahrheiten. Und deswegen sind auch solche Dogmen entstanden wie die leibliche Aufnahme der Gottesmutter in den Himmel. Aber das ist keine Erfindung der Kirche. Das vom Heiligen Geist uns so offenbart, dadurch, dass wir das bewahrt haben, was wir empfangen haben und dass wir es in unserem Herzen überdacht haben, wie Maria es getan hat und nichts anderes. Hier geht es also gewissermaßen um eine geistliche Armut, die die Kirche haben muss, die wir haben muss. Und ich bin sicher, dass auch Papst Benedikt bei seiner Entweltlichungsrede in Freiburg genau das mitgemeint hat. Es geht nicht nur um die materielle Entledigung von irgendwelchen Dingen, die uns als Ballast erscheinen. Es geht auch um diese geistliche Armut. Selig, die arm sind vor Gott. Das muss die Kirche sein. Empfangen, bewahren und nicht das eigene immer noch dazu tun wollen. Und das Dritte ist das Gebären. Gebären heißt weitergeben, verschenken. Maria hat das bitterst lernen müssen, dass ihr Sohn nicht ihr Eigentum war. Denken Sie an die Hochzeit von Kana, wo Jesus sagt, was ist das deine, was ist das meine? Und Maria hat, ohne dass sie von Jesus zurückgestoßen wurde, aber immer wieder liebevoll hingewiesen wurde auf die Ausweitung ihrer Berufung von der Mutter Christi zur Mutter der Kirche zu werden, hat es bitterst lernen müssen. Und unter dem Kreuz immer noch bei diesem Fiat zu bleiben Und denken Sie dran, in der neuen Einheitsübersetzung finde ich gut, dass man das Siehe wieder eingeführt hat. Siehe, du wirst ein Kind empfangen. Und siehe, ich bin die Magd des Herrn. Und dieses kann man sehen. Unter dem Kreuz steht Maria und verschenkt ihren Sohn unter Schmerzen an die Welt. Da hat sie erfahren, was es heißt, Mutter zu sein. Unter Schmerzen gebären. Viele Mütter kennen das auch, wenn ihre Kinder ihnen entfremdet sind oder die Kinder ihre eigenen Wege gehen und man sie loslassen muss. Und Maria hat das getan in einer Spiritualität der Hingabe, Christus an die Welt verschenken. Sie dürfen nach jedem Kommunionempfang in der Heiligen Messe, bei der Danksagung, bei Maria sich bedanken, dass sie immer aktuell ihren Sohn an sie verschenkt. Immer, bei jeder Heiligen Messe. Das ist die Aufgabe der Kirche, das zu tun, weil sie ja mütterliche Kirche sein soll. Nämlich, wie der heilige Paulus im Korintherbrief schreibt, ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Empfangen, weitergeben. Ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe, schreibt er wenige Sätze weiter. Und im Galaterbrief schreibt er im ersten Kapitel, das Evangelium, das ich verkündigt habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen. Das Empfangene weiterschenken, unverfälscht weitergeben, so ist, wie es mir als kostbares Geschenk überreicht worden ist. Das ist die Aufgabe der Kirche. Also diese Dreiheit, empfangen, bewahren, gebären, gehört zum Wesen der Kirche und ihrer Mission und ist das eigentliche Geheimnis jeder Predigt und jeder Glaubensverkündigung. Und da sind wir genau wieder bei der Geschichte am Anfang. Wenn ich bei der Predigt das Wort ich sage, meine ich ihn. Ich referiere nicht das Wort Gottes, wenn ich predige. Ich lese nicht etwas ab oder wie manche das heute tun, ich hole mir nicht die Predigt aus dem Internet, sondern ich assimiliere das Wort Gottes, es wird ein Stück meiner selbst und dann darf ich es weitergeben. So wie Maria ihn empfangen hat, denken Sie an den Angelus, da heißt es, der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, Gott spricht. Maria antwortet, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Und jetzt kommt die Assimilation und das Wort ist Fleisch geworden. Dann verbindet sich beides zusammen, göttliche Wahrheit, göttlicher Geist mit menschlicher Substanz und wird zu einem Neuen, zu einer Botschaft. Das ist unsere Aufgabe, immer wieder fruchtbar zu werden in der Predigt, in der Verkündigung. Wenn ich das Wort ich sage, meine ich ihn. So wie der heilige Paulus im Galaterbrief sagt, nicht mehr ich, als ich lebe. Christus ist mein neues Ich geworden. Da spüren wir also, dass jede Predigt im Grunde der Herr selber ist, aber immer aktualisiert auf das Heutige, auf mich bezogen, auf meine Person. Ich erinnere mich an Papst Johannes Paul II. Am 18. November 1980 hier in Fulda. Er steht auf dem Domplatz, hält die Predigt beim Gottesdienst. Tausende Menschen hören ihm zu und applaudieren. An einer Stelle ist der Applaus besonders heftig. Da unterbricht der Papst seine Predigt und sagt, wissen Sie, wem Sie eben applaudiert haben? Dem heiligen Paulus. Denn er hatte nur ein Zitat aus einem Paulusbrief gebracht. Aber das war so sein eigenes geworden, durch Assimilation, dass die Leute alle meinten, zum ersten Mal in der ganzen Welt und Menschheitsgeschichte wird dieses Wort ausgesprochen, hier am Domplatz in Fulda. So muss das Wort Gottes immer wieder kommen, neu und alt zugleich. Deswegen empfangen wir, bewahren wir und verkünden wir wieder. Und dann auf einmal spüren die Leute, die Kirche ist ja gar nicht alt. Der Heilige Geist ist das Prinzip der Jugendlichkeit und er ist eben auch das Prinzip jeder Verkündigung. Die Kirche muss missionarisch sein und in ihrem missionarisch sein muss sie immer wieder auch ihre Jugendlichkeit, die nicht der menschlichen Natur entspricht, sondern dem göttlichen Geist entspricht, ihre Jugendlichkeit demonstrieren. Das macht sie anziehend, ich sage es Ihnen. Und noch einmal, Mission und Evangelisation gehören zum Wesen der Kirche. Ich möchte mit einem Lobpreis auf die Gottesmutter aus dem 5. Jahrhundert diese Betrachtung beenden von Cyrill von Alexandrien. Sei uns gegrüßt, Maria, Gottes Gebärerin, ehrwürdiges Kleinod des ganzen Erdkreises, nie erlöschende Lampe, Zepter der Rechtgläubigkeit, unzerstörbarer Tempel, Gefäß des Unfassbaren, Mutter und Jungfrau. Amen.
Das war der Vortrag Maria, Mutter der Kirche von Spiritual Winfried Abel aus dem Stift Heiligenkreuz bei Wien, gehalten auf dem Kongress Freude am Glauben 2018. Dieser Kongress macht in diesem Jahr in Ingolstadt Station und zwar vom 14. bis 16. Juni im örtlichen Stadttheater. Ihnen daheim wünsche ich einen gesegneten Sonntag und verabschiede mich mit der 4. und letzten Folge unserer kleinen Reihe Glaube und Vernunft. Der Philosoph und Tagespostredakteur Josef Bordart stellt uns jetzt den katholischen Astrophysiker Georges Lemaître vor.
Georges Lemaître. Am 17. Juli 2019 gibt es einen ganz besonderen Grund zum Feiern. Es ist der 125. Geburtstag von Georges Lemaître, Begründer der Urknalltheorie. Ausgerechnet ein belgischer Priester hat als Professor für Physik an der Universität Leuven die Big Bang-Theorie entwickelt. Lemaître stellte seine Idee 1931 auf einem Kongress in London vor. Er beschrieb dort seine Vorstellung eines Uratoms, eine Art kosmisches Ei, das im Moment der Entstehung des Universums explodierte. Lemaîtres Urknalltheorie wurde zunächst abgelehnt. Kritik übte unter anderem auch Albert Einstein, weil sie zu sehr an die religiöse Vorstellung einer Erschaffung der Welt angelehnt war. 1951 akzeptierte die Päpstliche Akademie der Wissenschaften als eine der ersten Forschungseinrichtungen Lemaîtres Theorie. Papst Pius XII. Führte dazu aus, der mit dem Urknall zeitlich festlegbare Anfang der Welt sei dem göttlichen Schöpfungsakt entsprungen. Kein Widerspruch also zum christlichen Schöpfungsglauben. Kurz vor seinem Tod 1966 erfuhr Lemaître noch von der Entdeckung der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, die seine Theorie erhärtete. Weitere Forschungsarbeiten, unter anderem von Stephen Hawking, sowie die Ergebnisse von Satellitenmessungen aus den letzten Jahrzehnten erhöhten die Plausibilität der Big Bang-Theorie immer mehr, die nicht den Urknall selbst beschreibt, sondern nur die Zeit unmittelbar danach. Der große Knall selbst entzieht sich dem Methodenarsenal wissenschaftlicher Forschung. Über den vermeintlichen Gegensatz von Wissenschaft und Glauben schrieb der Astrophysiker und Gottesmann, der von 1960 bis 1966 selbst Präsident der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften war: Wenn du einmal realisiert hast, dass die Bibel gar nicht vorgibt, ein wissenschaftliches Textbuch zu sein, dann verschwindet auch die alte Kontroverse zwischen Religion und Wissenschaft. Soweit Georges Lemaître.